So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Ach, es ist ein wunderschöner September. Wir sind mitten im September. Ich weiß zwar gar nicht, wann diese Sendung ausgestrahlt wird. Oder habt ihr schon meinen Gast gehört? Wir befinden uns mitten in Berlin im Leisepark. Und mein heutiger Gast, ja, sie, das habt ihr auch schon gehört, ist eine großartige Kollegin, eine tolle Schauspielerin, Sprecherin. Und sie macht noch so viel anderes. Ich freue mich wahnsinnig, weil wir haben uns ewig nicht mehr gesehen und heute hier zu diesem Anlass wieder getroffen. Herzlich willkommen, Laura.
Vielen, vielen Dank.
Na, ich sage danke. Schön, dass du da bist. Sag mal, wir befinden uns hier im Leisepark. Ich habe ehrlich gesagt noch nie etwas von diesem Park gehört und ich bin total verzaubert, weil dieser Park ist ja so verwunschen, so ursprünglich. Wir haben vorhin, als wir kurz mal eine Stelle hier ausgesucht haben, darüber gesprochen, dass Berlin ja eigentlich, es gibt ja viel, was hier nicht läuft, aber was so toll ist für diese riesige Stadt, dass es noch ganz viele Parkanlagen gibt, die irgendwie noch so ursprünglich sind teilweise.
Ja, für mich ist das so ein kleiner Diamant,
ja,
wo ich wirklich immer wieder so Momente habe, aus dem ganzen Berliner Strudel zur Ruhe zu kommen und einfach zu atmen,
ja,
zu sein.
Und sag mal, wir sind hier im Prenzlauer, zwischen der Prenzlauer Allee und der Heinrich-Roller-Straße, dieser Park.
Genau.
Also ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal recherchiert. Du hast gesagt, es war mal ein Friedhof?
Ja, also nicht mehr aktiver, eher jetzt verwunschener kleiner Park.
Zum Knutschen.
Genau. Genau, für romantische Momente, aber auch kleine Spaziergänge, allein zum Meer, Picknick möglich. Grillerei, glaube ich nicht.
Das ist so toll, weil der so viele kleine Ecken hat und so kleine Klettergerüste und auch so in seiner Form so ursprünglich gelassen. Ab und zu noch ein Grab, wo es da so steht.
Ja, und so unterschiedliche auch Baum- und Sträucherbestand.
Ja, stimmt.
Mir fehlen zwar die Palmen, aber man kann nicht alles haben.
Da kommen wir gleich noch zu sprechen. Apropos Palmen, warte mal, ich schiebe mal das Mikro ein bisschen zurück, dann hört man dich noch besser. Mhm. Laura, das ist ja spannend. Also erstmal dieser Park mitten in der Stadt ursprünglich und ihr hört es ja auch draußen, man kriegt kaum was mit von der Stadt, obwohl man mitten in der Stadt ist. Ich glaube, jetzt ist gerade ein Flugzeug. Ja, faszinierend.
Ja.
Dich trifft man hier öfter mal?
Mich hat man hier öfter getroffen, jetzt ein bisschen weniger oft, weil ich nicht mehr so nah dran wohne.
Ja.
Ich bin inzwischen 10-mal in Berlin umgezogen.
Oh.
Ich glaube, ich bin so eine der wenigen, glaube ich, ich weiß es gar nicht, ja, vielleicht, ja, die so oft auch als Stadtteile gewechselt hat, anfänglich.
Ja.
Um auch ein bisschen zu sehen, wo fühle ich mich denn wohl, wo kann ich mir vorstellen, jeden Tag aus dem Haus zu gehen.
Ja.
Und das ist schon für mich die letzten Jahre Prenzlauer Berg geworden.
Aha.
Ich habe zwar mal einen Ausflug nach in den Viktoria-Luise-Platz gemacht.
Aha. Ein Schöneberg.
Genau, ja, es ja, ist ja so Wilmersdorf-Ecke, Schöneberg.
Ja.
War spannend, war allerdings nicht so meins, aber aus dem Grund, weil eben einfach mein ganzer Freundesbekanntenkreis, meine Yoga-Studios, alles Mögliche. Nächstes Umfeld doch im Osten nach wie vor ist.
Mhm. Ja, ach, guck mal, da ist ein Eichhörnchen.
Ah, ja.
Süß. Spannend. Du bist Berlinerin?
Zugezogene.
Wie lange wohnst du schon hier?
Jetzt 10 Jahre.
Ja, da kann man schon mal
sagen. Genau.
Sein.
Ich war hier schon mal 2005.
Aha.
Und damals war es nicht meine Zeit. Ich war noch nicht bereit für die Stadt.
Wo bist du ursprünglich her?
Oh. Also geboren im Schwabenland.
Aha, wo denn da?
In Stuttgart.
Ach, war es echt, ja?
Und, aber mein Vater eben ist Brasilianer, meine Mutter Österreicherin. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe dann aber mein Abitur in São Paulo gemacht.
Oh, wie schön.
Ja.
Das klingt total exotisch. Wer kann das von sich behaupten?
Ja,
ich habe mein Abitur in Sao Paulo gemacht. Geil.
Ich bin da auch sehr dankbar dafür, dass ich irgendwie diese super unterschiedlichen Kulturen in mir trage und immer so die positiven Dinge rausziehen durfte. Ein Ex-Freund hat mal gesagt, ach Laura, du bist so eine tolle Mischung. Abends tanzt du Samba und am nächsten Morgen machst du Kaiserschmarrn. Genau, also so ein bisschen, ja, ich bin so ein Mix.
Und
ein glücklicher Mix.
Toll, ja, ich finde das ja spannend. Und dann in Berlin, die Stadt, ach guck mal jetzt hier, man hört die typischen Glocken, die ja doch immer wieder in Berlin sind. Man hört irgendwo im Hintergrund eine Feuerwehr, ein Flugzeug fliegt über uns. Also es ist so typisch Berlin. Sag mal, und dann, du hättest ja auch in jede andere Stadt gehen können. Hm. Warum Berlin?
Also ich habe dann nach dem Abi überlegt, ob ich in Rio Schauspiel studiere.
Ach.
Und war auch kurz davor und dachte mir dann aber irgendwie, es würden, also die meisten Menschen würden so gerne mal in Europa leben, studieren. Und ich habe das Privileg, also...
Die meisten Brasilianer?
Genau, die meisten Brasilianer.
Aha. Warum?
Ich glaube, das ist schon ein Interesse. Also, dass sie dann nicht, also definitiv nicht hier bleiben.
Ja.
Aber so ein Interesse, irgendwie Europa kennenzulernen, das ist definitiv da. Und von daher dachte ich mir, es wäre blöd, wenn ich es nicht mache. Also studiere ich in Europa und kann dann jederzeit zurück.
Wow, du sprichst perfekt Portugiesisch, Deutsch, Englisch. Das ist ja spannend.
Bisschen Italienisch.
Wow, hast du auch einen Bezug noch?
Portugnol.
Ah, ich kann nur obrigado.
Das ist schon mal gut.
Hast du auch noch Bezug zu Österreich?
Ja, da habe ich auch noch sehr viele Freunde und Verwandte. Meine Mutter ist aus Kärnten.
Mhm.
Und meine Eltern haben sich großartigerweise im Sigmund-Freud-Museum in Wien kennengelernt.
Ach was, was machen die beiden? Oder was haben sie gemacht?
Also meine Mutter war im Übersetzerbereich tätig, also Italienisch und Französisch. Als sie meinen Vater kennenlernte, hat sie allerdings dann noch Portugiesisch dazugenommen und hat dann, um ihn besser verstehen zu können. Genau, und das war ganz besonders und schön. Mein Vater ist in der Automobilbranche gewesen.
Aha.
Und genau, von daher wurde es irgendwann Stuttgart.
Ah, okay. Ja. Genau, nochmal auf die Frage zurück. Du hast jetzt zwar gesagt, dass du nach Europa wolltest, aber warum Berlin?
Ach so, genau. Es wurde dann erstmal Wien.
Genau.
Also ich habe dann in Wien angefangen, Theater, Film und Medienwissenschaften und Psychologie zu studieren.
Aha.
Und das war aber mehr so ein, Psychologie kann man immer gebrauchen.
Ja.
Mir war aber klar, ich werde Schauspielerin. Ich stand mit 3 zum ersten Mal auf der Bühne und bin dann, hab mit Ballett angefangen, dann mit 6 mit Theater und es war irgendwie immer, ich wurde jedes Jahr gefragt, was willst du werden? Und ich war immer noch bei Schauspiel und dann habe ich mich vorbereitet auf die Aufnahmeprüfung in Wien und mein erstes Vorsprechen war das Reinhardt-Seminar.
Wow.
Wo ich dann ein Jahr später hätte nochmal hinkommen sollen.
Ja.
Und ich war aber ungeduldig, ich wollte anfangen und dann hatte ich noch ein paar andere Vorsprechen und dann wurde es Hamburg.
Ach.
Genau, von daher war Hamburg erst meine sehr lange Station. Ich glaube, Berlin hat es jetzt abgelöst, aber Hamburg waren es.
Ach was, warst du erst in Hamburg? Ja. Wo warst du da in Hamburg dann?
Ich war in Hamburg auf der Schule für Schauspiel.
Aha.
Also für mich war die ganz toll. Ich habe da sehr viel rausgezogen und zwischendurch auch schon ein bisschen Theater gespielt. Und hatte eine Produktion auch am Thalia Theater und am Winterhuder Fährhaus.
Ja.
Und dann ging es eben so weiter, beziehungsweise wurde ich dann immer angesprochen, ich soll sprechen, also synchron sprechen.
Ja, ja, ja.
Und dann haben sie mich so nach und nach nach Berlin gezogen.
Eine der Hochburgen des Synchrons.
Mhm. Und erst wollte ich nicht so, habe mich ein bisschen geschreut.
Warum?
Und weil ich war in Hamburg sehr glücklich.
Aha.
Und dachte mir, Berlin, ja, bin ich soweit? Halte ich diese Energien aus, diese unterschiedlichen? Und dann war es irgendwann so klar, also es ist jetzt Berlin und es ist Berlin nach wie vor.
Interessant, die Energien. Ich meine, du bist ja ein Energiebündel und wenn dein Ex-Freund schon sagt, du hast dieses Temperament, auf der einen Seite das südamerikanische.
Das leibende, langsame.
Naja. dann ist es Hamburg, auch eigentlich, wenn ich liebe Hamburg, ich finde Hamburg total toll. Ich finde, das kannst du gar nicht mit Berlin vergleichen, weil Hamburg hat auf der einen Seite so viel wahnsinnig viel Geld, ne? Und dann aber auch die Schere von Arm und Reich, finde ich, ist einfach sehr groß. Aber du spürst durch den Hafen auch irgendwie die weite Welt.
Ja, so, ne? Absolut. Ich finde auch, man hat immer so ein Freiheitsgefühl einerseits in Hamburg, also was eben diesen Hafen angeht, wie du sagst. Und immer, wenn ich nach Hamburg komme, wo ich auch noch viel Freunde und Freunde habe und auch mein Patenkind lebt dort und bin da schon sehr gerne. Und den ersten Gang sozusagen, wenn ich hinkomme, muss an die Elbe sein, weil ich da irgendwie nochmal so einatmen kann. Ja. Und es ist irgendwie ein sehr schönes Gefühl, finde ich. Aber es ist nicht so inspirierend. Aha. Also es ist schon sehr uniformiert, finde ich, viel noch. Und einerseits ist es schön, weil du kommst hin und es hat sich wenig verändert.
Ja.
Und andererseits... Und es werden irgendwie, man ist plötzlich nur mal im zweiten Gang oder so. Und andererseits, es ist auch ein bisschen teilweise langweilig.
Also. Interessant, ja, Berlin ist alles andere als langweilig. Ja. Gerade jetzt, ich finde momentan, ich bin mit dem Motorrad hergekommen und normalerweise ist das ja alles keine Frage. Ach, guck mal, jetzt läuft das Eichhörnchen hier relativ mutig zu uns. Ist ja niedlich.
Wird bald auch noch mit. Hallo. Interviewt.
Sehr niedlich. Wirklich.
Die sind
kleiner,
hier so
emsiger,
süß.
Emsiger, total. Kleiner. Oder vielleicht auch eine kleine. Man kann ja gar nicht erkennen, ob das Männlein oder Weiblein ist.
Man weiß es bei den Eichhörnchen nicht.
Man weiß es nicht. Hamburg. Genau. Und Berlin. Und momentan erstickt diese Stadt an Baustellen. Ich habe das Gefühl, egal wo du bist, überall wird was aufgerissen, aber nicht richtig gebaut, sondern die Baustellen ruhen dann auch über mehrere Monate. Das war nur so ein kleiner Sidekick. Jetzt bist du quasi in Berlin seit über 10 Jahren. Mhm. Du hast irgendwie gesagt, Energien. Inspiriert dich Berlin?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also ich finde, Berlin hat so einen Suchtfaktor. Ich bin, also klar, wenn ich in São Paulo bin und dann komme ich zurück nach Berlin, denke ich mir so, Berlin ist sehr klein. Und wenn ich dann hier bin, denke ich mir so, ach, Berlin ist schon... Also es saugt auch unfassbar viel eben, wie gesagt, Energie, finde ich. Ich bin wahnsinnig sensibler und sensitiver Mensch. Und von daher ist das schon hart oft für mich, weil ich so schwer filtern kann. Mhm. Und eben einerseits ist es toll, was die Kreativität angeht und das Berufliche und dass ich da sehr, auch beim Schauspielen oder beim Sprechen, sehr schnell die Feinheiten erlebe oder bemerke, Dinge eben dann umsetzen kann. Aber es ist auch, finde ich, sehr hart, dass ich oft irgendwie rausfahre oder irgendwie zu Freunden und sonst was aufs Land und Wald brauche und eben den Leisepark und andere Parkanlagen, wo ich mir dann wieder irgendwie neue Kraft bekomme, um dann wieder diese Intensität auch wieder positiv aufzunehmen.
Ja.
Und eben Brasilien ist für mich eben dann auch immer, ich muss immer sehr, sehr viel auch weg, damit ich wieder Berlin auch genießen kann.
Das sag ich immer. Ja. Das ist spannend. Also ich liebe es, es gibt für mich keine andere Stadt, wo ich leben wollen würde, so, also weltweit, es ist so für mich, es gibt ganz viele tolle Städte, also und Länder, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber immer, wenn ich weg bin, vermisse ich Berlin. Und wenn ich hier bin, nach einer gewissen Zeit, bin ich gestresst. Ich brauche Abstand.
Ja, spannend, ich finde, dass du sagst. Ich finde, vor allem Berlin hat sich schon wahnsinnig verändert die letzten Jahre.
Ja, sag mal.
Also ich war eben einmal, das war nochmal so ein kurz, also Hamburg, dann habe ich gedacht, ich muss jetzt ganz schnell nach Berlin.
Ja.
Und das war 2005. Und dann war ich hier ein halbes Jahr und ich merkte eben, damals war ich nicht bereit für die Stadt.
Ja.
Und es war auch genau richtig. Ich denke immer, es passiert alles, wie es sein soll. Und es float und du bist genau an dem richtigen Ort in dem Moment, wo du gerade eben bist. Und inzwischen ist es schon sehr international die letzten Jahre geworden, was ich einerseits auch sehr... was mir sehr nahe ist und was ich sehr gern mag.
Mhm.
Und andererseits aber hat es auch so eine Ignoranz bekommen, finde ich. Also es ist so ein, kannst machen, was du willst, wenn du dich auf die Schienen legen möchtest, sondern links, Einer weniger ist auch nicht schlimm. Hier ist die Stadt platzt. Also es ist so ein, du hast jegliche Möglichkeit, alles auszuführen, zu machen, deinen kleinen Laden aufzumachen, dein Yoga-Studio mit Gong und sonst was aufzumachen. Aber es interessiert auch niemanden. Und ich finde, Berlin kannst du sehr gut hier leben, wenn du ein tolles Umfeld hast. Da bin ich wahnsinnig dankbar für meine wundervollen Freunde, die eben einfach immer irgendwie da sind. Und man lernt, finde ich, in keiner Stadt so spannende Menschen kennen wie in Berlin.
Und vielleicht auch so schnell, oder?
Genau, Und das finde ich schon toll, wo man eher dann manchmal sich zügeln muss und sagen muss, ich habe gar keine Zeit mehr für neue Menschen. Genau.
Jetzt arbeitest du ja hier auch relativ viel. Du sprichst ja unglaublich viel synchron. Ich glaube, du machst ja auch Hörspiele und Hörbücher und alles. War das auch immer so ein Bereich des Schauspiels, was dich gerade Berlin als Mithochburg des Synchrons, sagen wir mal, also es gibt ja viele Synchronsprecher, die seit Kindheit an synchron sprechen und eigentlich aber nichts anderes machen. Also drehen nicht und spielen auch kein Theater. Das war aber nie dein Ziel,
Nein,
oder?
Nein, gar nicht. Also für mich war es auch einfach wahnsinnig wichtig, immer eben nach wie vor der Kamera zu stehen oder auf der Bühne. Oder ich interessiere mich einfach für so viele andere Dinge und merke so ein bisschen, dass mein Purpose schon auch noch ein anderer ist. So. Und ja, es ist mir vor 8 Jahren sehr bewusst geworden nochmal.
Du sagst so was ganz Spannendes. Ja, ich meine, wir kennen uns ja auch schon eine Weile und du hast mir mal im Gang beim Synchronen, haben wir, glaube ich, darüber mal kurz gesprochen. Ich mache ja diesen Podcast auch unter anderem, damit diejenigen, die den hören, auch vielleicht eine gewisse Mut oder Inspiration daraus ziehen können. Und da bist du ja quasi eine unglaubliche Inspiration, finde ich. Ich hatte dich vorher gefragt, ob wir darüber sprechen können. Du hattest einen sehr schweren Unfall, ne?
Ja, in Brasilien vor genau 8 Jahren.
Wahnsinn.
Ich habe jetzt gerade meinen 8. Geburtstag gefeiert.
Ja.
Bin ein Löwe. genau, also ich bin eben von einem Auto ja mit 70 in Rio umgefahren worden.
Wow.
Als Fußgängerin.
Als Fußgängerin? Ist der Verkehr so schlimm? Ich war noch nie in Rio, deswegen ich...
Nee, also der ist jetzt... bestimmt nicht so schlimm wie in Indien oder so. Yeah. Aber er ist schon auf jeden Fall, sagen wir, temperamentvoller wie das Land. Und das war morgens um irgendwie kurz nach 8 und ich habe da eine Fotoproduktion gemacht während der Olympischen Spiele und wollte eben gerade noch jemanden abholen und habe die Straße überquert und die wechseln nur an dieser einen Stelle, das ist ein Strandabschnitt neben Ipanema, der ist Leblanc, wechseln die Fahrtrichtungen. Also das heißt, statt einwärts gehen dann alle Bahnen bis 10 Uhr morgens oder so und dann ändern sie wieder die Fahrtrichtung.
Aha.
Eben gerade so während der Rush-Hour. Und ich habe nach links und dann nach rechts geschaut und es war zu spät und das Auto erwischte mich und schleuderte mich so 150 Meter, schoss mich aus dem Leben. Ja, das war sehr lebensverändernd natürlich, aber für mich auch das größte Geschenk. Also ich musste wieder laufen lernen, alles Mögliche. Und
du warst richtig?
Ich war weg. Ja, genau. Und
nur ganz zum Verständnis, oh Gott, das geht ja gar nicht um Schuldfrage, aber war das jetzt so ein normaler Fußgängerüberweg oder hast du dich dazwischen gestiegen?
Nee, ich habe mich da so ein bisschen,
Und wurde dir dann gleich geholfen? Weißt du das noch? Oder?
Ich weiß einiges überhaupt nicht mehr und ich hatte tausende Schutzengel, deswegen denke ich mir manchmal so, die haben mich schon sehr oft beschützt. Also manchmal muss ich jetzt ein bisschen vom Risiko ein bisschen Abstand nehmen manchmal. Mir wurde sehr schnell geholfen. Ich wurde dann erst in ein staatliches Krankenhaus, dann wurde ich, als es rausgestellt sich hat, dass ich sehr gut zum Glück auslandsversichert bin. Also denke ich immer so, bitte, hab immer eine Auslandsversicherung, weil man weiß nie, du musst nicht schuld sein. Es ist echt, es kann einfach von einer Sekunde auf die andere was passieren und eben. du weißt nicht, wie es weitergeht. Genau, und dann, also es war so eine Odyssee, es war ganz verrückt. Ich war dann auch eine Zeit lang eben so ein bisschen im Rollstuhl und musste dann wieder eben alles wirklich lernen. Und bin dann irgendwann nach Wochen oder Monaten nach Brasilien dann, ich war dann in São Paulo in so einer Spezialklinik, dann bin ich nach Deutschland transportiert worden, in eine Klinik in Berlin, wo ich leider, also, da ich so durchoperiert war, also ich war alles wirklich gebrochen natürlich. Und
Wahnsinn.
Genau, und die wussten auch nicht anfänglich, ob ich wieder laufen kann jemals. Und dann stellt man sich natürlich Fragen, sehr viele, und ist so viel mit sich selbst. Und kann ich jemals auch wieder schauspielen? Ja. Und um was geht's im Leben? Und ist es wirklich nur die Schauspielerei? Oder? Ja. Und das hat mich natürlich auch in viele andere Richtungen irgendwie denken lassen. Und da war ich so glücklich, dass ich eben auch noch das Sprechen hatte und eben, dass ich da feste Rollen hatte und die teilweise wirklich auf mich länger gewartet haben, bis ich ein bisschen wieder, da bin ich wahnsinnig dankbar gewesen, weil ich da dann irgendwann weitermachen konnte. Und
Wow, ich bin sprachlos, weil du sagst, mit 70 hatte ich ein Auto erwischt, schleudert dich 150 Meter weit und du sitzt heute vor mir, du bewegst dich. Hast du irgendwelche Einschränkungen? Wenn ich jetzt so indiskret frage.
Nee, mir geht's, also es ist wirklich ein Wunder, auch die Ärzte sagen alle, es gibt's gar nicht, dass du so da topfit wieder da bist. Also es war ein Weg auf jeden Fall und kein leichter, aber also wirklich für mich ein, also ich sag immer, es war für mich ein Geschenk, weil ich dadurch sehr klar weiß, was ich will und was ich nicht will und was meine Prioritäten sind in meinem Leben und welche Menschen in mein Leben gehören und welche nicht. Und man sich manchmal schon an Dingen festhält oder da irgendwie, wo ich mir dann denke, nein, das Leben kann in einer Sekunde vorbei sein. Von daher, warum halte ich mich da länger auf? Manchmal kommt es natürlich menschlich zu solchen Momenten, wo man dann doch manchmal ein bisschen länger dran hängen bleibt.
Ja.
Aber wo ich dann auch sage, ja, manche Menschen, die gehören dann einfach nicht mehr in mein Leben. Mhm. Und die waren dann eine Zeit lang dabei und das ist auch wunderschön und toll, aber jetzt ist eben ein neuer Moment und ich glaube, da auch die Flexibilität und trotzdem die Wertschätzung immer für denjenigen im manchmal wunderschön, wenn man sich auch dann nochmal neu kennenlernen kann und damals es nicht so gepasst hat vielleicht und jetzt durch ein Wachstum oder dass beide irgendwie in andere Richtungen gegangen sind, aber man sich dann irgendwie wiederfindet, finde ich dann auch immer wieder, das passiert ja und das finde ich ganz schön. Und weißt du noch, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben?
Nee.
Nee, echt nicht?
Nee, weiß ich nicht mehr.
Du warst, du hast mich getraut damals, du warst der Pfarrer.
Stimmt, ihr habt zusammen gedreht. Ach mein Gott, wo war denn das?
Das war in der Zionskirche. Da war ich recht frisch in Berlin.
Ach, und was haben wir da
gedreht? Und wir haben da diesen, es ging um Liebe. Und deswegen, das ist eigentlich wirklich ganz, ganz schön gewesen, weil ich das nie vergessen werde. Ich wurde so ganz kurzfristig spontan gefragt, so, Laura, kannst du dir vorstellen, wir drehen, ich weiß nicht, heute oder morgen, es war so ganz kurzfristig. Und es ging um einen Kurzfilm, also beziehungsweise um so, ich glaube so 90 Sekunden oder so fürs Filmfest München.
Ach.
Und das Thema war Liebe.
Ach was.
Und wir haben, also wir waren zwei, also ich war noch mit einer Kollegin.
Ja.
Und, also Kollegin, Freundin und dann waren zwei eben Schauspielkollegen.
Ja.
Und wir haben alle, also am Anfang war so, okay, wer ist mit wem zusammen? Wer liebt wen?
Ja.
Weil eben jeder so ein bisschen Kompromisse und man muss einfach in einer Beziehung, in einer Ehe, muss man, kommunizieren und bereit sein, für auch Dinge anzunehmen und die anzunehmen, wo man vielleicht nicht so 100% dahinter steht. Und am Ende traust du uns alle und es kommt raus, dass wir alle erstmal uns selber heiraten müssen und uns lieben müssen.
Dass, hast du den Film mal gesehen?
Ja, der ist super süß geworden. Ja, ich zeige ihn dir
mal. Hast du den noch? Ja, das würde ich ja gerne mal sehen. Der ist sehr spannend.
Ja.
Ach, das ist
und das ist halt, finde ich, auch so.
Da
war
ja noch ganz jung wahrscheinlich.
Da war mir noch blutjung.
Du warst ja immer jung, aber war wahrscheinlich noch.
Ich habe auch das Gefühl, seit dem Unfall, ich bin jünger geworden durch dieses neue Leben.
Ich finde das, ich kenne dich, wir kennen es jetzt leider nicht so tiefgründig, aber ich fand, du warst immer ein sehr offener, sehr freundlicher, sehr zugewandter Mensch, was ja auch schön ist in einer Stadt, wo man ja oftmals, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch vielleicht mit einer gewissen Oberflächlichkeit zu kämpfen haben, logischerweise auch durch so eine große Stadt. Bist du mir aber aufgefallen, weil du auch als Kollegin irgendwie immer nett und offen warst und nie irgendwie, ich hatte nie den Eindruck, dass du hinter meinem Rücken redest oder sowas, selbst wenn, aber du warst immer sehr offen
ich
und sehr nett.
Ich bin sehr direkt daran, glaube ich. Ja, also nicht, glaube ich, ich bin sehr direkt und stehe unglaublich auf Kommunikation.
Ja, es ist, ja, manchmal wird ja viel zu wenig kommuniziert, finde ich. Jetzt hast du aber diesen Unfall gehabt. Hat dich das noch demütiger gemacht quasi?
Absolut.
Und weil ich fand das ganz spannend, dass du wahrscheinlich, du warst ja nie unbewusst in deinem Leben, aber sowas ist ja wahrscheinlich auch eine Bewusstseinserweiterung wahrscheinlich nochmal auch für sich, weil ich finde das ganz stark, wir hadern ja alle in unserem Leben oftmals mit Dingen, die im Wesentlichen ja total unwichtig sind. Also wenn man mal ganz genau guckt, ich will das jetzt gar nicht, ist ja auch anmaßend, sowas jetzt zu behaupten.
Nee, aber ich finde schon, also es sind so Banalitäten sehr oft und eben wir in unserer irgendwie so Luxusgesellschaft und Bubble und es wird sich halt wahnsinnig viel beschwert immer und es ist und so, ja, so oft so schlecht über andere gesprochen oder ich mir so denke,
jetzt
verlorene.
Gib mir nochmal ganz kurz, weil ich, entschuldige, dass ich unterbreche, weil ich das aber ganz spannend finde, ist, jetzt hast du diesen, ich will noch einen Punkt kurz da besprechen, also um Gottes Willen, ich finde das total toll, ich sehe hier eine junge Frau, die strahlt, blaue Augen, blond, alles dran und gut und um Gottes Willen, aber du hattest ja quasi diesen Unfall und es war nicht klar, dass du wieder heilst, es war nicht klar, dass du wieder laufen kannst, es war nicht klar, was du in deinem Leben weiter machst, was, wie bist du da durchgegangen, also wer hat dir geholfen oder warst du das eher?
Also mir haben unheimlich meine Freunde geholfen, meine Familie und mein damaliger Freund, der ist einfach mein Engel und das wird er immer bleiben und das war unglaublich, also wirklich eine kleine romantische Liebesgeschichte. Wir lernen uns 2 Tage vor meinem Unfall kennen und hatten so einen ganz, ganz magischen Moment, haben uns 2-mal geküsst.
Ja.
Und da war ich quasi tot. Und, und er blieb an meiner Seite und kam mich nonstop besuchen im Krankenhaus und schlief dort. Und also wirklich so 2-mal am Tag kam er. Und es war auch so irre, weil ich konnte überhaupt nicht mehr nachvollziehen, was das Leben eigentlich ist außerhalb dieser 4 Wände.
Ja.
Und ich wurde dort behandelt wie, also war das Allerschönste, dass es in Brasilien passiert ist, weil da so viel Empathie herrscht, so viel Liebe und ich glaube, das ist so ein großer Prozess zu heilen auch.
Ja.
Und die eine Krankenschwester, die mich morgens immer irgendwie weckte, die sang und
es
war so wunderschön und machte das, den Rollladen hoch und ich bekam jeden Tag frische Säfte und das war so, da war einfach so viel Liebe und man wurde gemeint, was hier leider eben so oft nicht der Fall ist. Mm. Und eben, ich habe hier leider wirklich ein komplettes Gegenteil erlebt dann mit Entzug, weil ich so viel Morphium nehmen musste.
Ach du meine Güte.
Und das war wirklich so
kurz. Aufgrund der Schmerz.
Ja, so 40 Mal am Tag in die Vene rein.
Ach, also wirklich so.
Wow. Und ich war so voll gepumpt mit eben diesem Morphium und hatte hier so ein Cold Turkey.
Ja.
Und musste das erstmal begreifen, was da passiert. Und es waren auch ganz dunkle Momente, die mich aber eben sehr stark werden lassen haben. So.
Ja.
Und von daher ist eben Demut, was du meintest vorhin, wahnsinnige Demut vorm Leben. Und trotzdem so eine, also ich merke auch, dass ich war früher, glaube ich, sehr, also ja, ich war sehr getrieben. Also weil ein paar Freunde gesagt haben, ja, wieso ist das dir gerade passiert? Du warst immer schon so intensiv im Leben und so liebevoll, herzlich, interessiert, hattest immer für jeden Ohr und so. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt, aber ich war immer getrieben und ich war nie so 100% im Hier und Jetzt. Mhm. Und wo ich sage, das bin ich jetzt. Wenn ich da bin, bin ich da und dann bin ich komplett da und entscheide mich immer wieder häufig gegen andere Dinge. Mhm. Und früher waren es dann so, und eben da ist Berlin natürlich auch prädestiniert dafür, dass man so eine Auswahl hat und sagt, okay, ah, oh, noch die Vernissage, oh, dann treffe ich da noch die, oh, da wollte ich das noch und das noch erleben und dann ist noch die Veranstaltung und die Party. Und zu sagen, nee, ich entscheide mich für eine Sache und da bin ich dann wirklich.
Ganz
und,
bewusst.
Ja.
Spannend. Es ist ja ein Thema, da könnte ich, also es ist ja auch so meins, ich bin total getrieben und ich habe manchmal das Gefühl, ich habe aber auch so Lust und das ist ein Stück meines Lebens. Also ich, du hast vorhin so schön gesagt, ich, deswegen sind wir wahrscheinlich auch selbstständig. Du bist ja auch eine selbstständige Schauspielerin oder selbstständige Künstlerin, weil ich mir gar nicht vorstellen könnte, also klar, ich mache auch Dinge, um Geld zu verdienen. Also das, aber ganz viel mache ich ja auch, oder wir machen es ja auch aus Leidenschaft heraus.
Klar. Und unser Beruf ist einfach auch, also ist einfach unsere Liebe, unsere Leidenschaft. Also von daher ist es nie im, oh Gott, ich muss jetzt. Ich verstehe nie die Leute, die so sagen, oh Gott, morgen wieder Montag, ich muss arbeiten. Und ich denke mir so, ich kann arbeiten. Ist es so schön. Und dann denke ich immer so, du kannst doch was verändern. Wenn das nicht das ist, was du gerne machen möchtest. Und da denke ich, gibt es so viele Menschen, die nicht das wirklich umsetzen. So.
Voll. Hast du völlig recht. Ich wollte eigentlich noch darauf hinaus, dass
also dieses Getriebene.
Ja, das weißt du, dass du immer, also dass man sich wirklich auch mal die Zeit nimmt und vielleicht auch mal rastet, das sage ich mir auch immer.
Mhm. Ja, ich sehe dich auch immer, ja, denke mir so, wow, was Nikolai schon wieder macht, ist ja irre.
Naja, aber weißt du, dann denke ich, also das ist ja auch ein Teil von mir, weißt du, und ich will mich ja dafür auch nicht entschuldigen und trotzdem bin ich im Hier und Jetzt und ich sage mir aber auch immer wieder, du musst aber auch dann mal, und die nehme ich mir auch, ich nehme mir die Phase und wenn ich nur mal spazieren gehe oder ich liebe es Motorrad zu fahren und mir da mal meine Auszeit zu nehmen, wenn es nicht irgendwie laufend im Stau ist durch Berlin, aber, oder ich habe jetzt Tauchen angefangen, weil ich das so spannend finde, weil ich da Zeit für mich habe, weißt du, wenn du was hast, wo du ganz mit dir bist und das
merke
ich.
Ja jeder, ne? Da hat ja jeder ein anderes Ventil, wo er sich aufladen kann.
Mm, toll.
Total.
Also es ist ein Thema, das würde ich gerne nochmal mit dir, weil du ja hast da die Erfahrung gemacht, leider. Ich finde das aber ganz stark, weil also dass du da A, darüber so reden kannst und dass es dir A natürlich, B so auch so gut geht wie heute, aber auch C nicht irgendwie, also toi toi toi, zum Glück geht es dir so gut, vielleicht wäre es was anderes, wenn es dir nicht so gut gehen würde, aber um Gottes Willen, wir gehen ja davon aus, oder wir sehen dich ja gut, dass es dir gut geht und deswegen finde ich es so spannend, wie du mit deinem Leben jetzt wieder damit umgehst und auch dankbar bist, dass du das erfahren durftest. Das finde ich ja, ist eine ganz tolle Sache, die ich mir gerne nochmal anhören würde. Vielleicht haben wir da nochmal eine Gelegenheit zu, aber ich würde, auch wenn ich da noch ewig weiter rumsprechen möchte, würde ich aber gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, was du ja auch beruflich machst.
Ja.
Du hast mir vorhin noch so schön erzählt, du hattest mal ein tolles Angebot. Ich meine, es gibt so zwei Themenpunkte, die mich noch interessieren, weil du so ein internationaler Mensch bist, aufgrund deiner familiären Situation, B, aber auch in Brasilien und in Europa gelebt hast und lebst. Du hattest die Gelegenheit mal in Brasilien, einen der Bekannten, ich meine, Brasilien steht ja auch für eine große Telenovela-Kultur.
Ja,
und du hättest da mal spielen können in einer Telenovela.
Genau, aber habe mich dann doch irgendwie damals anders entschieden, weil ich dann in Deutschland auch eine Produktion hatte, die mich mehr interessiert hat. Viel kleiner, aber das ist eben auch wieder so, wie trifft man Entscheidungen und welche Entscheidungen trifft man. Und mich damals, war das für mich in meinem, in dem Moment damals einfach ein, ich wollte da mehr, also tiefer, authentisch zu meiner Authentizität finden und ich glaube, deswegen habe ich dann gesagt, nein zu Telenovela. Heutzutage wäre es vielleicht anders, aber ich glaube auch heutzutage kommt es total auf die Produktion an. Also ich habe so das Glück gehabt, in einem fantastischen Kinofilm, der zeitnah rauskommen wird, mitspielen zu dürfen.
Ja.
Und das ist auch ein sehr tiefer Stoff, sehr intensive Dreharbeiten waren das.
Toll.
Mit einem ganz tollen Cast, unter anderem Hanna Schigula, die ich verehre, wo mir immer wieder auch gesagt wurde, so dass ich so eine Ähnlichkeit hätte in ihren jungen Jahren mit ihrem Spiel und so. Und
schönes Kompliment,
ja. Und dann hat eben auch Tom Lashier und Sibel Kikili und so weiter mitgespielt. Und mein Partner hat der Georges Cabas, der in den arabischen Ländern sehr bekannt ist. Und ich habe seine Freundin spielen dürfen. Und das sind schon Produktionen, ich brauche schon meistens was mit, ja, wo man eben was zu sagen hat. Und ich bin sehr gespannt, ich habe ihn noch nicht gesehen. Und
wann kommt der Film raus? Nächstes Jahr?
Das ist noch geheim.
Oh, okay, spannend.
Okay. Ja, und der Regisseur ist ein wundervoller Regisseur, ganz hochtalentiert, sehr jung.
Ja.
Hat auch eine ganz spannende, ja, Familiengeschichte. Er selbst ist ein ganz, ja, ganz Herzensmensch für mich. Und ich bin ganz glücklich, da eben dabei gewesen sein zu dürfen. Und genau, jetzt drehe ich meine ZDF-Serie.
Also, was machst du da gerne? Genau, erzähl mal.
Das ist eine Krankenhausserie.
Ja.
Genau. Und da darf ich eine schöne Rolle spielen. Und etwas, also auf jeden Fall sehr leicht. Und ich habe nämlich in letzter Zeit immer Produktionen gehabt, die sehr tief waren und sehr düster.
Schön, ist doch
und
gut,
jetzt
ja.
freue ich mich unheimlich, da, dass das sich ein bisschen ändert. Und ich hätte so sehr Lust, mal in einer Komödie mitzuspielen. Also, sagt Bescheid. Natürlich, darf auch Tragikomödie sein.
Sehr gut. Sag mal ganz kurz, was ist das für eine Serie? Darfst du die nennen? Kommt die jetzt neu raus oder gibt es
die
schon?
Die gibt es schon. Die gibt es schon, genau. Genau, ist keine Daily, ist auch keine Weekly.
Sondern so.
So eine.
Ja. Einmal im.
Tolle Quote. Man muss hier mal aufpassen. Ich glaube, ja, ich sag dann, mal, ich weiß es nicht.
Ach so, okay. Du bist sozusagen also, neu da drin.
Ich werde oder? Da. Also, es ist aber nur eine Episodengeschichte.
Ja, macht ja nichts.
Ja, aber eine schöne.
Das ist doch toll. Das ist doch toll. Mhm. Okay, also haltet Ohren und Augen offen demnächst.
Genau. Und ZDF. Dann, was ich jetzt seit kurzem mache, und das erfüllt mich auch unheimlich. Da wurde ich irgendwie gefragt, es ist schon lange, ob ich coache und dann war ich immer so, nein, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch zu jung, ich habe noch zu wenig Lebenserfahrung und so weiter und so fort. Als ich Mitte 20 war, fragte mich da auch mein Regisseur, der eben unter anderem auch Manager, CEOs in irgendwelchen großen Unternehmen coachte und ich war so, oh Gott, nee, ich kann das noch gar nicht.
Ja.
Und also es ging natürlich um Sprache und Präsenz und so.
Ja.
Und jetzt ist es aber doch so weit, dass ich tolle junge Friseure coachen darf.
Ach. Mhm. Ja, davon habe ich sogar gesehen, Social Media. Ist ja spannend, ja. Was machst du da genau?
Also wirklich, was deren Präsenz, Sprache, Stimme, Atem, wie sie noch besser Kunden für sich gewinnen können, wie sie Empathie auch entwickeln können.
Toll.
Und also die waren, es war gerade jetzt vorletzte Woche am Sonntag wundervoll mit so jungen, talentierten, ambitionierten Menschen. Also jung, wirklich zwischen 17 und 22. Eine war ein bisschen älter.
Mhm.
Die waren so offen. Ich habe mit einer Meditation mit ihnen angefangen und Achtsamkeitsübungen, wo ich dachte, oh, probiere ich mal aus. Vielleicht haben sie da Lust oder keine Lust, aber sie waren total offen und wertschätzend. Und es war einfach sehr... Es hat mich total glücklich gemacht.
Toll.
Ja.
Spannend auch. Ich habe ja das Gefühl, durch die ganze KI und Technologisierung sind so eine persönlichen Geschichten, also von Mensch zu Mensch, Live-Theater-Events, Events im besten Sinne, Musikgeschichten, dass das wieder eine Renaissance erlebt.
Und ich auch total.
Wir zwar in der Film-Fernseh- / Synchron- oder Sprechbranche sicherlich Einschnitte erleben werden, was KI mit sich bringt, also künstliche Intelligenz. Das glaube ich schon.
Die ja auch vielen Angst macht, aber Angst hindert halt doch.
Ja, also ich glaube, wir müssen damit, also das ist ja ein notwendiges Ding. Also
genau, wir müssen der Realität irgendwo ins Auge sehen.
Aber solche Filme, wie du die vielleicht gemacht hast, jetzt mit deinem jungen Regisseur, und mit Hanna Schigula, dass du, das ist jetzt wahrscheinlich keine KI, sondern da habt ihr ganz handfestes Schauspiel betrieben. Und sowas wird es immer geben. Ich sage dazu immer Independent-Filme oder sowas Kleines, Feines. Das wird es auch immer geben und das wird auch die Leute interessieren. Aber natürlich steht dem gegenüber eine gewisse Bandbreite an Produktionen. Ich sage nur Marvel, vor Green, Blue Screen und was auch immer, wo halt viel mit KI gearbeitet wird. Das ist aber noch eine Frage, weil wir uns jetzt langsam aber sicher dem Ende schon nähern. Wir müssen da gar nicht zu sehr politisch werden, aber dadurch, dass du ja zwei Herzen oder eigentlich drei hast, ich war leider noch nie in Brasilien. Es ist ein unglaublich tolles Land und was man natürlich sofort im Auge hat, wenn man oder im Ohr oder im Kopf, ist dieser großartige Urwald der Amazonas. Und dann hatten wir ja vor einiger Zeit noch einen Präsidenten, der da ein wenig Unheil. Hat sich jetzt deiner Meinung nach mit dem Neuen das ein bisschen gelegt und ist da der Umweltschutz oder hast du das Gefühl?
Ich habe das Gefühl, also es spaltet halt auch unglaublich die Gesellschaft, also jetzt auch. Also auch gerade die brasilianische Gesellschaft auch eben als Präsidentenwahl war oder Wechsel war. Und also selbst in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, gehen die Meinungen komplett auseinander. Und ich finde es immer sehr schwierig, sich da so wirklich konkret zu äußern. Also jetzt auch hier natürlich. Aber weil...
Also mir geht es eher um deine Sicht. Weil
also meine Sicht ist definitiv, dass es so viele Menschen auf der Welt gibt und gäbe, die das Land verändern könnten, positiv. Und ich finde, es ist manchmal so ein vom Regen in die Traufe da leider. Und auch wenn es jetzt vielleicht einerseits in die eine Richtung besser geworden ist, verändert sich leider doch nicht besonders viel. Und ich meine, der Grundsatz ist einfach die Bildung. Und die Schere ist so groß in dem Land und wird leider auch immer größer, was einfach diese Problematik da auch zu leben, weil ich mich immer wieder natürlich frage, ob ich da mir vorstellen könnte, wieder zu leben. Und ich liebe dieses Land über alles und das ist so vielseitig und hätte im Grunde die Möglichkeit, ein Paradies zu sein. Ja. Aber eben politisch und wirtschaftlich ist es einfach immer problematisch. Aber die Menschen machen das halt sehr aus und deswegen bevorzuge ich aktuell, es zu bereisen.
Ist es ein sicheres Reiseland?
Nee, leider gar nicht. Also man muss schon wissen, wohin und es gibt einfach bestimmte Regeln und manchmal sind es mir zu viele Regeln, wo ich dann so ein bisschen versuche auszubrechen und zu sagen, ich möchte trotzdem. Und das ist natürlich irgendwie in Europa, da hat man eine andere Freiheit, die ich schon sehr zu schätzen weiß. Aber das Herz ist natürlich sehr dort. Also es ist so eben, von daher versuche ich immer so das Positive aus dem einen Land und aus dem anderen Land zu nehmen und das Beste draus zu machen.
Das sind schöne letzte Worte. Ach, Laura, es ist ganz spannend. Also du bist ein ganz spannender, toller Mensch. Ich habe mich sehr gefreut, das Gespräch hier mit dir zu führen. Ich hoffe, euch da draußen geht es genauso. Sehr gerne wieder. Und sehr ich glaube, gerne. Da gibt es ja noch ganz viele Gesprächspunkte, die mich zumindest noch interessieren würden. Ich würde dich sehr gerne wieder einladen, vielleicht dann an einem anderen Ort.
Ja?
Nicht im Leise Park, sondern, wer weiß, würden wir uns dann treffen.
Ich komme in den Westen zu dir.
Ja, das ist immer noch so eine Schere im Kopf, ne, teilweise.
Nein, also, gar nicht, um Gottes Willen. Ich bin überall in Berlin.
Ich liebe Berlin, so wie es ist, so, das muss man nochmal sagen. trotzdem hat man ja immer so Kieze, in denen man sich dann vielleicht mal ein bisschen lieber bewegt. Und ich kenne auch viele Freunde von mir, die sich immer nur in ihrem eigenen Kiez, da muss ich mir leider manchmal auch in meine Nase fassen.
Ich bin wirklich in allen Kiezen und finde die auch so spannend. Ja. Eben, es ist ja hier in Berlin, dass du in einem anderen Land quasi bist, wenn du in einen anderen Stadtteil.
Voll, definitiv. Großartig. Ja, das liebe ich auch. Diese Gesichter, diese vielen. Laura, vielen, vielen Dank für dieses wirklich offene, tolle Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib so und vor allen Dingen haltet...
Bleib so und veränder dich.
Das ist gut, ja, ist gut. Richtig, sehr schöner Spruch. Ja. Und denk dran, bleib zuversichtlich und fröhlich. Auf bald. Tschüss.
Auf bald, danke dir.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.